Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Jüdisches Leben in Deutschland wird in diesem Jahr ganz besonders gefeiert, denn seit 1700 Jahren leben Menschen jüdischen Glaubens in Deutschland. Und zu diesem Jubiläum gibt es zahlreiche Veranstaltungen, Ausstellungen und neue Bücher. Und ein ganz besonderes, das stellen wir Ihnen heute vor. Nächstes Jahr in, heißt es, und es enthält Comics und Episoden des jüdischen Lebens. Einer der Herausgeber ist gleich bei uns zu Gast. Vom jüdischen Geschäftsleben im Mittelalter bis zur Popkultur und Judentum reichen die Themen in der Anthologie nächstes Jahr in, Untertitel Comics und Episoden des jüdischen Lebens. Einer der Herausgeber ist der Journalist und Literaturwissenschaftler Jonas Engelmann und mit ihm bin ich jetzt in einem Studio in Mainz verbunden. Hallo, herzlich willkommen, Herr Engelmann.
Hallo, grüße Sie.
Das ist ja ein ziemlich bunter, sehr vielfältiger Band. Ich habe es schon gesagt, er enthält aber auch einen regionalgeschichtlichen Teil. Denn das Ganze geht ja zurück auf eine Initiative der Stadt Darmstadt, die da an Sie herangetragen wurde. Was hat Sie an dieser Aufgabe gereizt?
Da gereizt hat mich letztendlich der Versuch, über die Geschichte des Judentums in einer bestimmten Region, also in Hessen im Großen und Ganzen, sozusagen exemplarisch die Geschichte des Judentums in Deutschland zu erzählen, weil das ist, glaube ich, möglich und ist uns auch, glaube ich, gelungen in dem Comic, die vielen Facetten, die sich allein in dieser kleinen Region abgespielt haben in den letzten 500 Jahren, die sich eben auch auf das gesamte Gebiet Deutschlands übertragen lassen.
Was ist da so ein Beispiel? Können wir da mal eins nehmen? Also mir fällt jetzt ein, da ist ein Comic über den jüdischen Friedhof in Darmstadt zum Beispiel oder über die jüdische Berufsschule Massa da in Darmstadt. Was hat es damit auf sich?
Mit dieser Schule konkret? Mhm. Das ist eine Schule, die ist 1947 gegründet worden, die einzige Berufsschule explizit für Holocaust-überlebende Juden, die sich außerhalb von einem Displaced Persons Lager in Deutschland befunden hat und wo Juden tatsächlich ausgebildet wurden für ein Leben in Israel, also wo sozusagen eine junge jüdische Generation in ganz praktischen Fächern unterrichtet wurde, Landwirtschaft, technische Fächer, aber auch jüdischer Geschichte und Hebräisch, um diese Menschen vorzubereiten auf den zu gründenden Staat Israel. Und als er dann gegründet wurde, ein Jahr später hat die Schule auch dicht gemacht und die meisten sind dahin ausgewandert. Das sind so Geschichten, die wir irgendwie ausgegraben haben und die ja auch ziemlich vergraben waren, weil sie irgendwie vergessen worden sind in der großen Geschichte und die aber ja sehr viel erzählen auch über Judentum in Deutschland.
Aber das sind, ja, das war jetzt ein Beispiel. Was würden Sie sagen, ist daran, kann man das auf das ganze jüdische Leben in Deutschland übertragen, das, was Sie am Beispiel zum Beispiel dieser Schule jetzt rausgefunden haben?
Naja, für alle überlebenden Juden hat sich ja nach der Shoah die Frage gestellt, wie geht's weiter? Und welche Perspektiven haben wir? Bleiben wir hier? Gehen wir weg? Und das waren ja die Fragen, mit denen sich die Menschen damals auseinandersetzen mussten. Und solche Schulen haben eben Perspektiven geboten und Möglichkeiten geboten. Und die haben ja nicht nur in Hessen stattgefunden, diese Auseinandersetzung mit dem, was denn jetzt für die Juden diese Verfolgungserfahrung bedeutet und wie man damit umgeht und wie man vor allem weitermacht. Sondern das ist ja was, was tatsächlich alle beschäftigen musste und wo eben solche Schulen auch an anderen Orten entstanden sind oder der Versuch sozusagen Menschen auf einen zu gründenden Staat Israel vorzubereiten.
Das ist ja schon eine Geschichte wahrscheinlich, die nicht ganz so bekannt ist über diese Berufsschule. Aber Sie haben auch zum Beispiel Beiträge darin, die eher so ganz grundlegende Aspekte jüdischen Lebens behandeln, wie zum Beispiel der Auftakt zum Pessachfest Seder. Aber es gibt auch Geschichten über jüdische Räuberbanden im 18. Jahrhundert. Wie haben Sie die Themen ausgewählt, die in dem Band zu finden sind?
Ja, wir haben versucht, tatsächlich Themen zu suchen, die vielleicht nicht ganz so auf den ersten Blick irgendwie mit jüdischer Geschichte verbunden sind, wie zum Beispiel der von Ihnen erwähnte Räuber. Ein jüdischer Räuberhauptmann ist ja jetzt irgendwie vielleicht nicht das Erste, was einem zu jüdischer Geschichte einfällt. Und gleichzeitig haben wir natürlich versucht, möglichst breit auch das historisch aufzustellen. Also dass Judentum eben nicht nur Verfolgung und Nationalsozialismus bedeutet, sondern eben auch ganz viele andere Facetten in sich trägt. Von jüdischen Geschäftsfrauen erzählen wir in dem Buch aus dem Mittelalter. Wir erzählen von popkulturellen Phänomenen wie Blue Note Records, was von deutschen Juden in Amerika gegründet wurde. Also wir versuchen sozusagen, möglichst die vielen Facetten, die Judentum ausmacht, abzubilden.
Jetzt werden ja die Comics immer ergänzt durch so, ja, wie soll ich das nennen, redaktionelle Texte, die nochmal das Thema vertiefen oder auch sachlich erklären. Warum haben Sie das gemacht? Reichen die Comics alleine nicht?
Doch die Comics stehen auch für sich, also die funktionieren auch für sich genommen. Wir hatten nur das Gefühl, dass diese Geschichten, die da erzählt werden, noch so viel mehr Facetten in sich tragen, die man auch noch weiter ausführen kann, und haben versucht, das in diesen redaktionellen Texten so ein bisschen aufzugreifen und weiterzuführen und sozusagen noch mehr Interesse zu wecken, auch weiter sich mit den Themen zu beschäftigen.
Es ist ja auch jetzt nicht nur inhaltlich wahnsinnig vielfältig, sondern auch ästhetisch ganz, ganz unterschiedliche Comic-Anmutungen sind da drin zu finden. Wie haben Sie die ausgewählt, die Comic-Zeichnerinnen und Zeichner?
Na, wir haben zunächst mal geschaut, welche Zeichnerinnen und Zeichner finden wir interessant, welche Zeichnerinnen und Zeichner haben sich mit dem Thema vielleicht schon beschäftigt, und wir wollten natürlich auch ästhetisch möglichst breit, eine große Breite abbilden, weil ja auch in Deutschland sehr unterschiedliche und eine sehr große, lebendige Comic-Szene besteht. Und ja, so sind dann die unterschiedlichen Zugänge auch entstanden, die ja auch nochmal unterstreichen, wie unterschiedlich und wie facettenreich das Judentum ist. Das reicht dann von dem Auftakt-Comic von Simon Schwarz, der sich sozusagen mit einem sehr historischen Thema beschäftigt, mit der Darmstädter Haggadah, eine sozusagen für das religiöse Judentum wichtigen Schrift. Und er orientiert sich auch ästhetisch sozusagen an so mittelalterlichen Haggadah-Darstellungen. Was ich ganz spannend finde. Und gleichzeitig gibt es dann aber auch andere Comiczeichner, die wie Tine Fetz, die sich mit dem jüdischen Räuberhauptmann beschäftigt, einen eher reduzierten Stil hat, einen eher karikaturhaften Stil hat. Und so ergeben sich dann sozusagen aus diesen vielen verschiedenen Facetten auch ein sehr buntes Bild des Judentums.
Herr Engelmann, im Vorwort wird das kurz erwähnt, dass vor allem ja in den USA das Comic stark von jüdischen Comiczeichnern geprägt worden ist, die aus Europa nach Amerika emigriert waren. Spielt denn diese Geschichte des Mediums bei Ihrer Arbeit, bei der Auswahl auch eine Rolle, also für die Entstehung dieser Anthologie?
Vielleicht im Subtext, sage ich mal. Mhm. Also das ist tatsächlich so, dass als die Comics entstanden sind, so Ende des 19. Jahrhunderts in Amerika, dass da sehr viele jüdische Zeichnerinnen und Zeichner oder vor allem Zeichner aktiv waren. Und auch die bis heute populärsten Comic-Serien, also die ganzen Superhelden-Serien, auch fast alle von jüdischen Zeichnern entwickelt wurden. Vielleicht auch als so eine Art Reflexion auf die eigene Biografie, ne? Also die Superhelden treibt ja immer auch dieser Wunsch an, irgendwie dazuzugehören. Ne? So Superman, der versucht, in seiner bürgerlichen Identität irgendwie anzukommen in der Mehrheitsgesellschaft, aber immer irgendwie trotzdem was anderes bleibt. Und das ist vielleicht was auch so ein bisschen diese zerrissene Biografie von vielen jüdischen Migranten in Amerika irgendwie einfängt.
Da ist ja auch eine schöne Geschichte, fand ich, diese von Blue Note Records. Das ist ja eins der bedeutendsten Jazz-Label, und das wurde auch von zwei Deutschen, die aus Berlin nach New York emigriert sind, gegründet. Mögen Sie das mal erzählen?
Mhm. Ja, das ist die Geschichte von zwei Berliner Jazz-Fans letztendlich, die aufgrund der Nazi-Herrschaft fliehen mussten und dann in New York gelandet sind und versucht haben, dort ihre Jazz-Leidenschaft in ein Label umzuwandeln und dieses Blue Note Records Label gegründet haben, was sich durch ganz viele verschiedene Facetten ausgezeichnet hat, die sich so ein bisschen unterschieden haben dann auch von anderen Labels. Zum Beispiel war für dieses Label ein ganz wichtiger Punkt, dass anders als anderswo in den USA zu dieser Zeit, also wir sprechen so von den 30er, 40er, 50er Jahren, die ganzen afroamerikanischen Künstlerinnen und Künstler fair behandelt wurden, gleichberechtigt behandelt wurden. Also was ja damals einfach noch keine Selbstverständlichkeit war. Das war was dieses Label so auch sozusagen auf einer politischen Ebene auch unterschieden hat von anderen Jazz-Labels in dieser Zeit. Also das war schon was sehr Besonderes. Und die haben auch sehr viele später sehr bedeutsame Jazzmusiker entdeckt letztendlich.
Das ist wirklich eine schöne Geschichte. Haben Sie denn eine Lieblingsgeschichte in dem Band?
Das ist natürlich ganz schwierig zu sagen, weil natürlich irgendwie alle nebeneinander ihre Berechtigung haben und es auch Gründe gibt, warum wir genau diese Geschichten in dem Buch haben wollten. Ich fand die Geschichten für mich persönlich am interessantesten, die ganz neue Facetten irgendwie mir gezeigt haben, wie zum Beispiel der vorhin schon erwähnte Räuberhauptmann, diese jüdischen Räuberbanden, die in dieser Zeit im späten 17., 18. Jahrhundert aktiv waren in Europa. Europa, die kannte ich vorher gar nicht. Wusste ich nicht, dass es das gab, also dass es tatsächlich jüdische Räuberhauptmänner gab, denen sich dann, und das erzählt Tine Fetz in dem Comic ja auch ganz schön, denen sich dann sogar bis heute bekannte Räuberhauptmänner wie der Schinderhannes untergeordnet haben, weil sie gemerkt haben, oh, die sind mir wahnsinnig überlegen und ich muss mich da ganz klein machen dagegen. Das war mir völlig neu und das finde ich eben das Spannende oder war für mich das Spannende, solche Geschichten irgendwie zu entdecken. Und deswegen kann ich ganz schwierig einen ganz bestimmten Comic rausstellen, aber das sind eher so diese Geschichten, die ich irgendwie für mich persönlich bereichernd fand.
Ich wusste auch nicht, dass es eine jüdische Kosher Nostra gibt. Das ist ja quasi die Verlängerung des Räuberbandentums, nicht?
Genau.
Also da steckt wirklich viel Interessantes drin. Und würden Sie mir zustimmen, dass was sich ja doch so ein bisschen wie so ein roter Faden durchzieht, eben der Antisemitismus ist? Da gibt es einen eigenen Artikel dazu, aber das zieht sich doch eigentlich eben vom Bild des jüdischen Wucherers bis in die Jetztzeit durch.
Ja, natürlich. Also das ist ja tatsächlich auch das, womit Juden in den letzten Jahrhunderten immer wieder leben mussten. Dass es verschiedene Formen von Ausgrenzungsmechanismen gab, die sich auch immer sehr schön den neuen gesellschaftlichen Gegebenheiten oder der Entwicklung oder der Zeit angepasst haben. Aber es gab nie eine Selbstverständlichkeit, dass Juden zur Mehrheitsgesellschaft irgendwie dazugehören. Und das ist natürlich der rote Faden, der sich durch das Buch auch zieht. Dass es immer wieder andere Formen von Ausgrenzungen gab. Vom Mittelalter, wo Juden bestimmte Berufe nicht ausüben durften, bis dann eben zur Verfolgung durch den Nationalsozialismus.
Und bis in die Gegenwart. Die letzte Geschichte fand ich irgendwie sehr schön von Miriam Werner und Moni Port, wo es eben auch gezeigt wird, dass man einfach mit, wie wenig wir wissen und was für dumme Fragen wir letztlich auch stellen. Und dass da ja auch eine Form von ja, Diskriminierung drin liegt, nicht?
Genau, ich glaube, es ist auch eine sehr große Unwissenheit einfach gegenüber dem oder Ignoranz vielleicht auch gegenüber jüdischem Leben vorhanden. Und das ist ja auch vielleicht so ein bisschen das, was wir mit dem Buch, wo wir das Buch so ein bisschen dagegen halten wollen. Ne? Also, dass wir zeigen, naja, Judentum ist sehr vielfältig und man kann sehr viel darin entdecken und es lohnt sich, sich damit auseinanderzusetzen.
Auf jeden Fall, Jonas Engelmann. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Gerne, vielen Dank.
Alles Gute. Und das Buch, über das wir gesprochen haben, ist unter dem Titel Nächstes Jahr in Comics und Episoden des jüdischen Lebens beim Ventil Verlag erschienen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Aus Platzgründen schreibe ich Gedichte. Diese Zeile findet sich wohl im neuen Lyrikband von Ulrich Koch und für mich klingt das so, als ob dieser Dichter zumindest über Humor und Selbstironie verfügt. Das lässt auch der Titel vermuten, der lautet nämlich: Dies ist nicht nur der Auszug aus einem viel kürzeren Text. Was es denn dann ist, das weiß unser Kritiker und Lyrikkenner Björn Heyer. Hallo Herr Heyer.
Ja, guten Morgen.
Es liegt dir einfach so schön auf der Hand. Ich kann mir diese Frage nicht verkneifen. Wenn es nicht nur ein Auszug aus einem viel kürzeren Text ist, was ist es dann?
Also es ist tatsächlich eine selbstironische Beschreibung, die man in zweierlei Hinsicht deuten kann. Also zum einen würde ich sagen, dass sich der Autor so ein bisschen selbst damit in so einer falschen Bescheidenheit auch präsentiert. Er ist sicherlich einer, der nicht so trommelt in die öffentlichen Diskurse sich einmischt, sondern eher konzentriert, ruhig vor sich hinschreibt und arbeitet. Und zum Zweiten schwingt ja in diesem Auszug aus einem viel kürzeren Text so eine Form der extremen Beschneidung und Selbstbeschränkung auch mit. Und das wiederum findet sich ganz stark in diesen Gedichten, die im Grunde genommen von Menschen, oftmals menschenleeren Orten erzählen. Es sind einsame Orte, Kiesgruben, Bundesstraßen, manchmal auch surreale Zonen. Da ist von der Sonne die Rede, die über dem Rapsfeld verwest. Also im Grunde genommen Orte, die um das Leben beschnitten sind. Ja? Also das Leben ist diesen Orten weitestgehend abhanden gekommen.
Das klingt ein bisschen trist für mich. Gibt es denn da trotzdem eine menschliche Stimme oder sowas wie ein lyrisches Ich?
Ja, absolut. Und das lyrische Ich hat in diesem Buch eine ungemein wichtige Bedeutung. Vielleicht nochmals sehr viel wichtiger als in manch anderen Gedichtbänden. Denn dieses Ich ist auf einer permanenten Selbstsuche. Das Leitmotiv der Spuren im Schnee kommt immer wieder vor. Also dieses Ich sucht sich, aber es verliert sich auch immer wieder. Und zwar in einer sehr depressiven Formulierung. Da heißt es, ich ziehe das Verschwinden vor oder die Dunkelheit schüttet meine Seele zu. Ich habe aufgehört zu sein. Also dieses Ich scheint quasi gar nicht mehr richtig präsent zu sein auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wird aber klar, es gibt etwas, das dieses Subjekt hält. Und das ist im großen Teil auch, zum großen Teil auch der Text selbst. Also das Gedicht, könnte man sagen, beansprucht für sich ein eigenes Dasein zu sein. Da gibt es dann so einen Vers wie: Die Zeile bildet den Lebensraum der weltweit größten Population flugunfähiger Vögel. Also diese Vögel können anscheinend nur noch im Gedicht leben und ihr Existenzrecht quasi vertreten. Und manchmal erleben wir auch, dass der Text geradezu übergriffig wird und auf das lyrische Ich einwirkt. Jeder Satz, so heißt es schön in dem Gedichtband, jeder Satz ist unsterblich in dich verliebt. Also die Sprache trägt und hält auch dieses lyrische Ich.
Und was zeichnet den Stil von Ulrich Koch aus? Was hat er, wie würden Sie sagen, was zeichnet seine poetische Sprache aus?
Also sie ist sicherlich sehr deskriptiv, sie ist geradezu fotografisch. Man kann bei manchen Texten auch an die Poesie von Rolf-Dieter Brinkmann denken. Also da wird eine Szene aufgeworfen, gerade in diesen menschenleeren Räumen, die erst einmal nur dasteht. Und der Leser muss sich verorten, das lyrische Ich muss sich ebenfalls verorten. Und manchmal ist das Ganze quasi nur auf ganz wenige Worte reduziert, nämlich auf Reihungen, Luftschutzkeller, Liebe, Spielzeug, Blutwäsche, das ist zum Beispiel so eine Reihung. Und das sind oftmals Aufzählungen von Losigkeiten, von vereinzelten Dingen. Und darin verortet sich das lyrische Ich. Ich will mal einen kurzen Auszug geben, das sind 4 Verse. Da heißt es: Gestern Abend habe ich einen Fußgänger gesehen, heute Morgen eine Radfahrerin. Beide schienen mir allein zu leben. In diesem späten Gedicht mache ich sie miteinander bekannt. Also das, was so aufzählungsartig, lose, unzusammenhängend erscheint, das wird quasi über die ästhetische, poetische Komposition zusammengebracht. Und das ist das Netz, in dem diese Welt quasi aufgefangen wird und in dem auch dieses in großen und weiten Teilen depressive Ich aufgefangen wird. Das Gedicht bringt die Menschen zusammen, vielleicht auch gerade in einer Zeit, wir haben die Lockdowns aus dem letzten Jahr vor Augen, vielleicht auch in einer Zeit, in der wir alle sehr unter Einsamkeit leiden mussten.
Aber ist das die richtige Lektüre für den düsteren November? Das klingt nach wenig Licht und viel Traurigkeit. Lohnt sich das oder ist es doch ein bisschen lamoyant?
Das würde ich schon sagen. Es ist sicherlich ein starkes Lamento, das hier zum Ausdruck kommt. Aber es lohnt sich, weil es eben doch die ungemeine Kraft und auch die Stabilität, das Stabilitätsversprechen von Sprache einlöst. Und was mir an diesem Band sehr gut gefällt, das ist eben ein spannendes Paradox. Einerseits wird die Leere gezeigt, es wird gezeigt, was alles nicht mehr da ist. Aber zugleich wird ja diese Leere auch gefüllt, denn das, was verloren gegangen ist, erscheint ja vor unseren Augen im Text. Das erscheint in den Silben, in den Buchstaben, in den Versen, die ein Ganzes dann auch ergeben. Und diese Spannung aus Leere, die nicht da ist und die aber zugleich im Wort verewigt wird, die hat etwas ungemein Dynamisches in dieser vermeintlich auf den ersten Blick sehr trostlosen Lyrik.
Björn Heyer über den neuen Lyrikband von Ulrich Koch. Dies ist nicht nur der Auszug aus einem viel kürzeren Text, heißt das Buch. Erschienen ist es beim Salzburger Verlag Jung und Jung. Schillers Don Carlos, Goethes Werther oder Kafkas Brief an den Vater habe ich in der neuen App Literaturlesen schon gefunden. Das ist ein Gemeinschaftsprojekt des Deutschen Literaturarchivs Marbach und dem Leibniz-Institut für Wissensmedien in Tübingen. Und dort bin ich jetzt auch verbunden mit Professor Dr. Stefan Schwan, dem Leiter der Arbeitsgruppe Realitätsnahe Darstellung am IWM in Tübingen. Guten Morgen, Herr Schwan.
Guten Morgen.
Was ist das für eine App? Was kann sie alles? Machen Sie uns mal neugierig.
Ich gebe mir Mühe. Das ist eine App, die 50 literarische Werke aus den Beständen des Deutschen Literaturarchivs in Marbach digital verfügbar macht. Ein paar Werke haben Sie ja schon genannt. Es reicht also von Schillers Räubern und Goethes Faust bis zu Schnitzlers Reigen und Josef Roths Hiob. Es gibt auch ein paar unbekanntere Autoren dabei, zum Beispiel Albrecht von Haller oder Wilhelm Heinze. Das sind durchgehend Werke, die letztlich dem klassischen Kanon der deutschsprachigen Literatur zugezählt werden können. Und wir haben auch ganz bewusst ein breites Spektrum an Gattungen ausgewählt. Das reicht also von Romanen und Erzählungen über Gedichtbände bis hin zu Dramen. Ich denke, das Spannende an der Geschichte ist, dass wir da ein sehr flexibles Lesewerkzeug entwickelt haben. Man kann also natürlich ganz traditionell bestimmte Autoren sich auswählen und sich die Werke durchlesen. Man kann aber beispielsweise auch aus einer Liste von Zitaten auswählen und sich dann überraschen lassen, in welchem Werk man letztlich landet oder sogar blind den Zufall spielen lassen und an Textstellen springen. Und man kann diese Werke dann auch ganz aktiv bearbeiten. Man kann unterstreichen, man kann suchen, Anmerkungen schreiben und Kommentare mit Mitlesern beispielsweise teilen.
Aber wenn ich das jetzt recht verstanden habe, geht es ja nicht nur darum, dass es ein schönes Leseabenteuer für die Nutzer gibt, sondern Sie wollen ja auch was damit erforschen, oder? Warum haben Sie diese App entwickelt?
Genau, also es ist nicht nur ein einfaches Lesewerkzeug, sondern man führt selber auch so eine Art Lesetagebuch. Also diese App speichert jetzt nicht nur meine Kommentare und Anstreichungen, die ich gemacht habe, sondern gibt mir letztlich auch so ein bisschen Einblick in mein eigenes Leseverhalten. Also wann habe ich gelesen, wie lange habe ich gelesen, wie oft habe ich bestimmte Werke angeschaut, bis ich dann diesen Text zu Ende gelesen habe und so weiter. Man kann also dadurch sich die eigenen Lesegewohnheiten bewusst machen und auch darüber reflektieren. Und schließlich liest man sozusagen zum Wohl der Wissenschaft, denn genau diese Daten, die ich gerade geschildert habe, die fließen auch in den großen Datenpool dann ein. Und anhand dieses Datenpools können natürlich eine Vielzahl von Analysen zum Lesen durchgeführt werden. Das ist alles vollständig anonymisiert. Also bei der App-Entwicklung haben wir große Sorgfalt drauf gelegt, dass da der Datenschutz auch gewährleistet ist. Aber das sind sehr fruchtbare Daten, die wir dann für solche Analysen nehmen können.
Aber es gibt ja Untersuchungen, die zeigen, dass die Lesekonzentration, also zum Beispiel das vertiefte Lesen in so elektronischen Medien, also wenn man jetzt am iPad oder Smartphone liest, gar nicht so gut eintritt, wie wenn man jetzt so ein gutes altes Buch in der Hand hat. Fließt das in diese Untersuchungsüberlegungen auch mit ein?
Genau. Also dieses digitale Lesen ist aus Sicht der Leseforschung natürlich ein ganz spannendes, interessantes Thema. Es gibt da schon einige Forschung zu Sachtexten auch, die genau diese Punkte zeigen, die Sie angesprochen hatten. Aber zu literarischen Texten, vor allem auch zu längeren literarischen Texten, liegen dazu eigentlich bisher kaum Daten vor. Und wir schließen mit unserer Studie, die wir hier mit dieser App machen, auch an zwei Studien an, die wir bereits zum herkömmlichen Lesen gemacht haben, mit gedruckten Werken. In einer dieser Studien auch in Form von solchen Lesetagebüchern. Sodass also diese App-Daten, die wir da gewinnen werden, auch ganz aufschlussreiche Vergleiche zulassen werden zwischen den Daten, die wir erhoben haben beim klassischen Lesen und den Daten, die wir beim digitalen Lesen erheben.
Und können Sie sich vorstellen, dass so eine Lese-App auch helfen kann, vielleicht auch gerade jüngere Leute, Schüler fürs Lesen zu begeistern?
Wir hoffen das natürlich sehr. Ich denke, dass diese App einen ganz explorativen, schon fast spielerisch-assoziativen Umgang mit den Texten auch erlaubt und zeigt, dass auch das Lesen von Klassikern richtig Spaß machen kann. Da hoffen wir natürlich, Jugendliche Lesende, dass die neugierig werden, genau diese digitale, ich sag mal, Literaturlandschaft ein bisschen näher zu erkunden. Beispielsweise kann ja in den Texten nach bestimmten Worten oder Wortgruppen gesucht werden, die zum Beispiel auch für Schülerinnen und Schüler interessant sein können, also Freundschaft oder Liebe oder Hass oder Streit. Dann bekommt man sozusagen eine ganze Reihe von Fundstücken in diesen Texten, kann dann ausgehend von diesen Fundstücken sich dann natürlich auch den ganzen Text erschließen. Also wir hoffen, dass da auch viel Spaß dabei ist. Und natürlich auch erwachsene Leser. Meine Klassikerzeiten sind auch schon wieder eine Weile her und diese ganzen Klassiker auch nochmal digital ganz neu entdecken und erkunden zu können, das hat mir jetzt auch Spaß gemacht. Also ich hatte den Kater Murr, ich war mal großer E.T.A. Hoffmann-Fan in meiner Jugend, den habe ich jetzt nochmal ganz neu auch digital durch dieses Tool dann auch entdeckt gehabt.
Also wer jetzt irgendwo rumsitzt und ins Handy schaut, der kann im besten Fall, daddelt der nicht nur rum, sondern dient der Wissenschaft und liest gerade den grünen Heinrich.
Ungefähr, genau. Man kann also diese App natürlich in allen gängigen App-Stores kostenlos abrufen und man kann auch, falls man jetzt nicht über ein Tablet oder ein iPhone verfügt, beispielsweise das über den Internetbrowser auch auf seinem herkömmlichen Rechner sich anschauen alles.
Professor Stefan Schwan, Leiter der Arbeitsgruppe Realitätsnahe Darstellungen am Leibniz-Institut für Wissensmedien in Tübingen und Mitentwickler der neuen App Literaturlesen. Vielen Dank für dieses Gespräch, Herr Schwan. Alles Gute.
Ja, vielen Dank. Auch Ihnen alles Gute.
Straßenkritik.
Brigitte, ich lebe in der Schweiz und bin eine Großmutter. Wir sind sehr oft in Kreta. Wir machen Urlaub hier, wandern sehr viel, schwimmen auch viel und lesen viel. Und zwar lese ich den Roman Der grüne Heinrich von Gottfried Keller aus dem 19. Jahrhundert. Das ist ein Entwicklungsroman. Im Moment bin ich im Erwachsenenalter des grünen Heinrich. Das interessiert mich sehr, weil wir selber Enkelkinder haben, die wir mitbekommen, wie die sich entwickeln. Seine Jugend ist natürlich sehr verschieden. Es sterben viele Leute. Das Gesundheitssystem ist noch nicht gut entwickelt. Aber der junge Mann ist sehr intelligent, sehr interessiert, sehr kritisch. Macht sich's nicht einfach. Im Moment möchte er Maler werden, schreibt aber nebenbei. Seine Mutter ist allein verantwortlich für ihn. Das macht es für den jungen Menschen nicht einfach, weil nicht viel Geld vorhanden ist für die Ausbildung. Und da macht er verschiedene Erfahrungen mit sehr verschiedenen Menschen. Das Buch gefällt mir ausgezeichnet.
Die Schweizerin Birgit liest also im Kreta-Roman den grünen Heinrich von Gottfried Keller, den es ja jetzt, wie wir gerade besprochen hatten, auch auf der neuen App Literaturlesen gibt. Aber er ist auch als Taschenbuch beim Inselverlag erschienen für 6,99 Euro. Der Monte Verita am Lago Maggiore ist ein legendärer Ort und hier findet jedes Jahr im Frühling das Tessiner Literaturfestival Eventi Letterari Monte Verita statt. Im Vorjahr wurde das schon auf November verschoben und ins Internet verlegt und auch in diesem Jahr musste man nochmal auf den Herbst ausweichen. Ansonsten war das Festival aber auf einem halben Weg zur Normalität, wie Katrin Hillgruber aus Ascona berichtet.
Seit vor gut 120 Jahren die ersten vegetarischen Sonnenanbeter eintrafen, sind auf dem Monte Verita alle Formen sanfter Exzentrik willkommen. Edition d'en bas, Editionen von unten, heißt ein 1976 von Jean Richard in Lausanne gegründeter Verlag. Er erhielt den Premio Enrico Filippini für Mut und Innovation im Verlagswesen, stets ein wichtiger Programmpunkt der Eventi Letterari.
D'ailleurs, les éditions d'en bas partagent aussi le bon.
Editions d'en bas teilen auch das Schöne, die Poesie, die Fotografie, die Magie der Bilder und die Schönheit der Landschaften, Kosovo, Kuba, Lesotho. Die Editions d'en bas nehmen den Leser an die Hand und lassen der Sprache Zeit, Zeit für das Humane. So froh man auch war, sich wieder vor Publikum zu treffen, so schmerzlich fehlte doch einer bei der Eröffnung im Pala Cinema in Locarno. Der im August überraschend verstorbene, strahlend dynamische Eros Bergonzoli. Er hatte 2013 als Präsident des Filmfestivals von Locarno die Eventi Letterari ins Leben gerufen und stand ihnen seitdem vor. Bergonzoli habe die weltoffene Asconesita verkörpert, so sein Nachfolger Raphael Brunschwig. Nel mezzo del cammin di nostra vita, auf halbem Weg unseres Lebens. So sollte das Dante-Motto dieses Festivals des Übergangs ursprünglich lauten. Dann einigte sich der künstlerische Leiter Paolo Di Stefano mit seinen neuen Beratern Maike Albart und Maurizio Canetta auf das in alle Schweizer Sprachen besser übersetzbare Motto »Ein anderes Leben«. Die britisch-kanadische Autorin Rachel Cusk begreift dieses andere Leben als Warnung.
You are imprisoned in identity.
Man ist in seiner eigenen Identität gefangen, es gibt keinen Ausweg aus ihr. Man kann sie nicht transzendieren und wissen, wie ein anderes menschliches Individuum ist. Man kann die anderen nur sehen, beobachten und hören. Deshalb war es mein Hauptanliegen, nicht zu erfinden, sondern dahin zurückzukehren, wie Wissen auf der Welt erworben wird, nämlich auf natürliche Art und Weise. Weit weniger von Selbstzweifeln geplagt als Casks Ich-Erzählerin wirken die Frauenfiguren bei Dante und Shakespeare. Francesca, Beatrice oder Desdemona wurden tiefgehend philologisch erkundet und das vor einem gebannten Publikum. Dessen Sympathien flogen dem Schriftsteller Thomas Hürlimann zu, der von einer schweren Krankheit genesen ist.
Ich ertrage gewisse leere Zeiten nicht mehr.
weil ich viel leere Zeit in Krankenhäusern verbracht habe. Und auf der anderen Seite war es die spannendste Reise, die ich in meinem Leben je gemacht habe. Existere nach Heidegger, hinausstehen in die Nacht des Nichts. Und in dieser Nacht erfährt man eben die wahre Existenz.
Bei Hürlimann gehen Zoologie und Philosophie Hand in Hand.
Man kann die Epiphanie trainieren, wenn man so einem Kater zuschaut. Es sind Nachrichten aus einer anderen Welt, einer Welt, die ich nicht begreifen, nicht erfassen, nicht zum Objekt machen kann. Da ist der Kater ein Bote.
Thomas Hürlimann, der Schriftsteller, war das beim Literaturfestival in Ascona.